Ja, meine Lieben, wir sind also jetzt am Beginn, immer noch im Grunde am Beginn der Paradieseserzählung. Wir sind also noch gar nicht bis ins Paradies wirklich hineingekommen. Wir stehen also noch an der Schwelle des Paradieses. Wir schweben also so in gewisser Weise zwischen, könnte man auch sagen, der astralen Welt und der ätherischen Welt. Denn das Paradies ist etwas, was der ätherischen Welt angehört. Also daraus erklärt sich auch, warum es zwei Schöpfungsgeschichten gibt in der Bibel. Weil das ist ja immer wieder merkwürdig. Die äußere Erklärung ist dann immer, naja, gab es verschiedene Überlieferungen und man hat halt beide in die Bibel aufgenommen und Punkt aus. Und dabei ist sehr deutlich der Unterschied zwischen beiden Erzählungen. Also diese Schöpfungsgeschichte des Sechstagewerks, was also im ersten Kapitel der Genesis geschildert wird, das bezieht sich auf die Ausgestaltung der Astralwelt, der Seelenwelt eigentlich, und zwar der ganzen kosmischen Seelenwelt. Die wird gestaltet. Und was anderes wird dort im Grunde gar nicht geschildert. Also das heißt, es ist schon mal im Grunde verfehlt, wenn man das jetzt zu sehr aufs Äußerliche bezieht. Wobei ich nicht bestreiten möchte, dass gleichzeitig mit dieser Schilderung bereits also Dinge im Äußeren passieren. Nur sie werden nicht aus der Perspektive geschildert, sondern eigentlich ist es ein Blick in das Seelenleben der Elohim, könnte man sagen. Also was die an seelischen Erlebnissen, an Imaginationen erleben, das ist die reale Ausgestaltung dieser Seelenwelt. Nämlich die Imaginationen der Elohim sind nichts anderes als die Gestaltung dieser großen kosmischen Seelenwelt. Ich meine, wenn wir irgendwelche Bilder im Seelischen erleben, dann gestalten wir halt unsere kleine Seelenwelt aus. Bei den Elohim hat das halt kosmische Dimensionen. Das heißt, sie imaginieren eigentlich, wenn man so will, die ganze Seelenwelt. Und indem sie sie imaginieren, wird sie auch geschaffen in dieser Form. Und ausgestaltet und differenziert. Also das haben wir genau betrachtet, wie das ein schrittweiser Prozess ist, wie die immer differenzierter ist. Am Anfang ist das noch ein ganz, ganz ungestaltetes, relativ wildes Gebilde, also wo da die Welt am Anfang noch wüst und leer war und so weiter, und wo das Tohu Wabohu herrscht und so weiter. Also Tohu Wabohu im Übrigen, das ist dann ein Ausdruck dessen, dass schon diese schöpferischen geistigen Kräfte einschlagen. Mit dem T ist immer der geistige Einschlag drinnen. Also was zuerst herauskommt, ist also noch eine sehr, sehr wild bewegte astralische Masse, wenn man so will, Masse halt sehr im übertragenen Sinn, also Seelenstofflichkeit, wenn man so will, in der alles das drinnen ist, zunächst einmal was von den früheren Entwicklungsstufen herübergekommen ist. Also das heißt vom alten Mond, von der alten Sonne, vom alten Saturn, da ist ja schon einiges entwickelt worden. Das geht dann zwar immer durch eine Vergeistigung durch, kommt aber dann wieder hervor. Das heißt, es bildet dann immer den Urstoff der nächsten Entwicklungsstufe. Alles, was vorher passiert ist, bildet dann immer den Urstoff der nächsten Entwicklungsstufe. Und dieser Urstoff, aber seelischer Urstoff, seelische Substanz, also bei Substanz muss man im Grunde immer auch dazu rechnen, seelische Substanzen, ätherische Substanzen, nicht nur bloß äußere physische Substanzen. Also bis zum Ende des Mittelalters hätte kein Mensch unter Substanz irgendwas äußeres Stoffliches verstanden. Substanz, subsistieren heißt zugrunde liegen, das zugrunde liegende. Und das hat man immer als etwas Geistiges oder zumindest als etwas Seelisches aufgefasst. Als etwas Seelisches am besten genommen. Also etwas, was etwas Geschaffenes ist, aber nicht bis ins dichte Stoffliche heruntergegangen ist, sondern eben Seelenstofflichkeit. Und das tritt heraus am Anfang des ersten Schöpfungstages, wenn also diese Scheidung von Himmel und Erde erfolgt. Das ist also die erste Differenzierung, dass die feinen, hochentwickelten seelischen Elemente herausgezogen werden, die bilden die Himmelswelt, Hashamayim, die Gewässer des Himmels eigentlich, wie es heißt, interessanterweise, und diese Gewässer, das hängt nämlich damit zusammen, das ist schon so ein gewisser Hinweis auf das strömende Seelische, auf das strömende Astralische. Also das sind eigentlich Seelengewässer, strömendes, dahinströmendes Seelisches, wenn man so will. Und aber ganz feines Seelisches, eben in dieser Himmelswelt Hashamayim, und dem gegenüber was sehr Dunkles, also das heißt niedere astralische Kräfte, wo nichts Geistiges durchleuchtet, denn Hashamayim, die Himmelswelt, ist deswegen so licht und hell, weil da sozusagen das Geistige durchleuchten kann. Also es ist ganz durchleuchtet vom Geistigen. Und die Erdenwelt, Haaretz, die ist aber ganz finster, die ist nicht durchleuchtet. Das heißt, das ist eigentlich relativ niedere Seelensubstanz. Also von Anfang an schon. Sie wird aber verfeinert und kultiviert jetzt im Zuge dieses ganzen Sechstagewerkes. Also wird das Ganze differenziert. Und nicht nur die Erdenwelt, auch also das Ganze, der ganze Kosmos, der sich also da zwischen Himmel und Erde ausspannt, wird also gegliedert, es entstehen die Planetensphären und das alles, das steckt da im Hintergrund drinnen, ist ein bisschen verdeckt geschildert, aber es kommt in Wahrheit heraus. Also wir haben das betrachtet, wenn die Feste am Himmel gebildet, die Feste des Himmels gebildet wird und so weiter, da wird geschildert, wie langsam nach und nach die einzelnen Planetensphären zum Beispiel herausgestaltet werden, aber im Seelischen. Das heißt, sie bedeuten Gliederungen der Seelenwelt zunächst einmal, nichts anderes. Und das heißt, die umfassendste, die größte, die Saturnsphäre, wenn man so will, ist halt auch die seelisch weiteste, die am seelisch umfassendsten. Und je kleiner diese Sphären werden, umso weniger Seelisches umfassen sie, umso ärmer sind sie an Seelenkräften, wenn man so will. Also das ist der Prozess, der geschildert wird im Sechstagewerk, und eben, wie wir es vorher vor der Rezitation kurz angesprochen haben, am sechsten Schöpfungstag, wenn dann der Mensch hervortritt, dann ist der Mensch eigentlich so weit, dass er aber umfasst diese ganze Erden- und Mondensphäre, weil das ist zu der Zeit noch eine Einheit, das ist noch nicht getrennt. Und also dieser Adam, der da hervortritt zunächst einmal, der ist noch lange nicht so ein Mensch wie wir, sondern es ist ein großer Mensch, der jetzt also diese ganze Erdenmondensphäre umfasst. Das ist im Grund also das Adamwesen, das da hervortritt. Und wenn eben da eben vom Ackerboden und von der Ackererde die Rede ist, hat das nichts mit unserem äußeren Acker zu tun, sondern gemeint ist eben diese Erdenmondensphäre, diese gemeinsame Sphäre. Und im zweiten Schöpfungstag, wenn dann das Paradies geschaffen wird, und das Paradies geschaffen wird, aber nach dem Adam im Grunde, wenn wir uns das anschauen, die wir haben es ja gerade gelesen, blättern wir ein bisschen hin. Also nach dem siebten Schöpfungstag, der ist vorbei, und dann dort, wo steht also Überschrift Garten Eden, da heißt er, dass es, und alle Sträucher des Feldes gab es noch nichts, und es wuchsen noch keine Kräuter auf der Erde, obwohl das alles ja am ersten Schöpfungstag bereits erschaffen wurde, aha, aber alles nach seiner Art im ersten Schöpfungstag, das heißt die Gruppenseelen wurden geschaffen, zum Beispiel der Pflanzen, der Tiere und so weiter. Nicht einzelne Pflanzen gestalten oder irgend sowas. Das sind die Urbilder. Das sind die Urbilder, könnte man sagen, ja. Das sind die Urbilder. Das sind die seelischen Urbilder, die es in natürlich weiterentwickelter Form heute immer noch gibt, weil die Pflanzen, alle Rosen, haben eine Gruppenseele, die über ihnen waltet. Und bei den Tieren ähnlich. Der Unterschied ist eben der, dass aber dann die Tiere zusätzlich auch über einen eigenen Astralleib, also über ein eigenes seelisches auch verfügen. Die Pflanzen nicht, aber trotzdem steht über den Pflanzen eine Gruppenseele darüber. Und hinter der Gruppenseele oder in der Gruppenseele wirkt ein Gruppengeist. Auch das müsste man noch genauer differenzieren. Das tut Stein an manchen Stellen, an manchen, sagt er einmal Gruppenseele, einmal Gruppengeist, da muss man dann sehr genau lesen, das verschwimmt nämlich sehr, sehr, sehr gerne, dann sagt man, ja, es ist eh das Gleiche. Es ist aber nicht ganz das Gleiche. So wie der Mensch Geist und Seele hat, so ist auch da ein Unterschied zwischen Gruppengeist und Gruppenseele. Also die Gruppenseele hat etwas mit dem Astralischen eben zu tun. Nur eben, also dem, was unserer Seele entsprechen würde, ist das da was viel Größeres und ist dann für ganze Pflanzengattung zum Beispiel zuständig. Ja, selbst die Mineralien haben eine Gruppenseele. Allerdings die Gruppenseele der Mineralien entsteht erst später. Entsteht erst zu dem Zeitpunkt, dass wirklich das feste Erdelement gebildet wird. Also da entstehen erst diese Gruppenseelen. Das ist wieder was Späteres. Und jetzt aber wird geschildert, also der nächste Schritt, wobei man sich denken muss, zeitlich aus unserer Perspektive gesehen überlagern sich diese Geschehnisse natürlich irgendwo. Also man darf jetzt nicht sagen, so jetzt, also jetzt ist endlich einmal das Sechstagewerk fertig, jetzt geht die Schöpfung des Paradieses an. In Wirklichkeit überschneidet sich das. Nur richten wir jetzt das Bewusstsein auf eine andere Ebene und sehen nur die. Wir sehen jetzt also in die Ätherwelt nämlich hinein mit dem Garten Eden. Also da schauen wir jetzt in die Ätherwelt und nicht mehr in die Astralwelt hinein. Also so kompliziert ist die ganze Geschichte. Also, und das ist was sehr Typisches. Darum entstehen aber oft so viele Verwechslungen, es gibt so viele Täuschungsmöglichkeiten, selbst wenn das geistige Auge sich öffnet und man Einblicke hat, ja, wo schaue ich denn jetzt überhaupt hin? Was sehe ich denn jetzt eigentlich? Sehe ich was aus der Astralwelt? Sehe ich was aus der Ätherwelt? Was sehe ich eigentlich? Also das, weil ausdrücken tut sich zunächst einmal alles in Bildern, in Bildform, also in seelischen Bildern, die man erlebt. Und zunächst hat man noch gar keine Ahnung, wo das zuzuordnen ist. Es ist dann im Übrigen auch zunächst gar nicht leicht zu unterscheiden, ob das jetzt Bilder sind, die nur mit meinem eigenen Astralleib zum Beispiel zu tun haben. Das heißt, ich sehe einfach Dinge, die in meinem eigenen Astralleib drinnen sind. Oder schaue ich wirklich in die äußere Seelenwelt hinein? Oder schaue ich eben in die äußere Ätherwelt hinein? Was sehe ich eigentlich? Alles sind Bilder, also wenn man will, symbolische Bilder, also so wie die Träume alles symbolisieren. Ich meine, wenn man die Imaginationen erlebt, darf man sich ja nicht vorstellen, dass das so ist wie hier, wenn man einen Gegenstand sieht. Dass man also sagt, ne, dieses Wesen schaut jetzt so aus. Also der Michael ist wirklich so einer mit einer silbergoldenen Rüstung, mit Flammenschwert, so schaut der wirklich aus. Es ist ein Bild für seine Wesenheit. Ein Bild, das natürlich auch durch uns mitgestaltet ist. Also daher gibt es auch in verschiedenen Kulturen Nuancierungen des Bildes. Es wird nicht überall gleich geschildert. Also wenn die Babylonier den Marduk schildern, der auch der Michael ist in Wahrheit, dann schaut der halt ein bisschen anders aus. Weil wir mitarbeiten müssen, um überhaupt das Bild hervorzuzaubern. In Wahrheit ist es eben eine Kraft, ein geistiges Wesen mit einem zugehörigen Seelischen. Und wir müssen, um es zu erleben zu können, müssen wir das Bild schaffen erst, durch das wir es erkennen können. Also, ich meine, wenn ich es jetzt ganz streng nehme, ist es ja mit unserer sinnlichen Wahrnehmung auch nicht anders. Wenn wir jetzt glauben, aha, ich schaue in die Wirklichkeit, die Welt sieht so aus, aha, da ist so ein Etui, das ist braun und länglich und gegenständlich Und so ist es wirklich. Nehmen doch heute die meisten Menschen an. Dann ist das ein Unsinn. Es ist ein Bild, das wir erleben, das bestimmt wird einerseits durch das Etui, das es wirklich gibt, aber andererseits mitbestimmt wird durch die Art, wie wir das seelisch ergreifen. Ich meine, simples Beispiel, wenn für einen Hund schaut das nicht so aus. Ein Hund erlebt das ganz anders. Er wird zwar vielleicht auch schnappen und Ding und so weiter, aber für einen Hund ist es erstens einmal viel mehr ein Geruchsbild. Das heißt, die Welt des Hundes sieht schon überhaupt ganz anders aus, weil der hauptsächlich eine reich differenzierte Geruchswelt erlebt. Das heißt, so wie wir vor allem uns optisch orientieren und die Welt sehen, das ist für einen Hund relativ nebensächlich. Daher, selbst wenn ein Hund blind ist oder so, kann er sich trotzdem noch recht gut orientieren. Das ist also ein Sinn, der nicht eine Hauptrolle spielt beim Hund oder überhaupt bei den Tieren, bei den wenigsten. Ich meine, bei den Vögeln spielt es oft oder bei einem Adler oder so spielt das eine sehr große Rolle. Allerdings hat der Adler, braucht man nur schauen, wie die Augen schauen, eins schaut da raus, eins schaut dort raus, der kann schon mal kein räumliches Bild erleben dadurch. Weil das räumliche Bild erleben wir dadurch, dass wir mit einem Auge schauen und mit dem anderen Auge schauen. Und indem wir die zwei unterschiedlichen Bilder übereinander schieben, dadurch kriegen wir erst einen räumlichen Eindruck. Ansonsten hätte man nur ein flächenhaftes Bild. Das heißt, der Adler sieht zwar viel schärfer als wir, aber räumlich sieht er nicht. Das heißt, ein Raum ist für ihn eigentlich gar nicht vorhanden. Wir erleben den Raum, weil wir so gebaut sind, solche Sinne haben und ein seelisches haben, das dazu passt. Und das alles muss ineinander greifen, damit wir die Wirklichkeit, die hinter dem Etui steckt, so erleben können als Gegenstand, als räumlichen Gegenstand vor uns. Aber ein Wesen, das anders gebaut ist, erlebt es ganz anders. Also das ist der Fehler des Materialismus auch, dass er dann glaubt hat, die ganze Welt ist gegenständlich und das ist die Wirklichkeit und das ist der Weisheit letzter Schluss. Dabei ist es im Grunde ein Bild, das wir uns nach unserer Eigenart von der Welt schaffen. Und wir sind mitbeteiligt daran und wir sind beteiligt eben durch unsere Sinne daran, aber auch durch unser Seelisches. Daher gibt es auch das Phänomen der sogenannten seelischen Blindheit. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel total blind sein können, das heißt, sie sehen nichts. Sie nehmen die Welt nicht wahr, obwohl sie gesunde Augen haben, weil sie zum Beispiel durch irgendein schweres Schockerlebnis oder so seelisch tief im Unterbewussten verweigern, die Welt zu sehen. Das heißt, sie ergreifen das, was ihnen durch die Sinnesorgane geboten wird, das ergreifen sie nicht. Und daher sehen sie es nicht, weil wir brauchen, um sehen zu können, brauchen wir also gesunde physische Sinne. Die Sinne sind wirklich physische Organe, physische Apparate sogar, sagt Steiner immer wieder, weil sie also wirklich fast wie physikalische Apparate funktionieren. Allerdings sind sie auch von Leben durchströmt, weil sonst würden sie ganz absterben. Also es ist ein ätherisches drinnen, das muss funktionieren. Und das allein nützt aber immer noch nichts, damit wird man noch immer nichts erleben. Dann muss also das Seelische hineingreifen und es vermitteln an unser Ich, bis es dann schließlich in unser Ich-Bewusstsein kommt. Und wenn zum Beispiel das Seelische dazwischen auslässt und das nicht ergreifen will, was durch die belebten Sinne uns geboten wird, dann sehen wir nichts, obwohl das Organ völlig gesund ist. Und ist aber meist sehr, sehr schwer zu heilen oder zu therapieren. Man könnte sagen, naja, also jetzt rede ich da gut zu, schau, die Welt ist doch eh schön und vergiss, dass du einmal was Böses gesehen hast. Ja, das ist nicht so leicht, das sitzt sehr tief. Das sitzt nämlich in ganz tief unterbewussten Teilen des Seelischen. Weil gerade von dem Astralischen in uns, wenn man es jetzt im weitesten Sinne nimmt, sehen wir gerade das oberste Zipfel. Das alleroberste Zipfel, das ist das, also wo unser Ich einen Zugang hat. Und alles, was tiefer ist, haben wir zumindest normalerweise keinen Zugang. In den Träumen kommt ein bisschen was aus den tieferen Schichten herauf, aber sehr durcheinander gerührt. Aber davon wissen wir nichts und da ist es sehr schwer hinzukommen. Also das heißt, solche seelische Blindheit ist schwer zu heilen. Die kann manchmal ganz kurios sein. Also zum Beispiel, jemand ist als kleines Kind von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Und jetzt kann er keinen Hund mehr sehen. Er sieht alles als Erwachsener, nur keinen Hund. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Er geht durch die Welt, da kommt jetzt ein Mensch mit drei Hunden. Er sieht zwar den Menschen, er sieht die Straße und die Hunde sieht er nicht. Die Hunde sieht er nicht, weil er sie verweigert, sozusagen in Wahrheit innerlich zu sehen. Nur halt tief unbewusst ist das. Also das kann ganz kurios sein.
Aber so Anflüge davon erlebt sowieso jeder Mensch. Weil wenn wir durch eine Besprechung oder sowas im Gleichgewicht sind und dann auf die Straße gehen, ja, ich kenne das von mir,
ja,
dann nehme ich nur mehr vielleicht ein Viertel wahr von dem, was um mich,
ja,
ist und was ich ansonsten wahrnehme. Also diese,
richtig, ja, ja.
Dieses Sehen ist sowieso relativ.
Ja, 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 sowieso. Und wenn du sagst, ja, richtig, ein Viertel von dem, was ich sonst sehe. Weil dazu kommt nämlich noch, dass man ja an den meisten Dingen, ich sage einmal fast an 99%, sowieso vorbeigeht. Braucht euch nur überlegen, wenn ihr jetzt herkommen seid, ihr wart, weiß nicht, in der U-Bahn oder im Auto oder in einem Geschäft, wo drinnen, wie hat denn das alles ausgeschaut? Da waren Dutzende Leute, was haben die angehabt? Welche Haarfarbe haben sie gehabt? Welche Augenfarbe? Was haben sie angehabt? Kann man sich da noch erinnern dran, wirklich? Und dabei sind wir aber doch davor gestanden. Die Augen waren offen, die Augen waren gesund und wir haben es trotzdem überhaupt nicht bewusst aufgenommen. Also das heißt, das meiste geht ins Unterbewusstsein. Das meiste geht vorbei am Bewusstsein. Wir nehmen ein ganz kleines Zipfel heraus, weil unser Ich einfach noch so schwach ist, dass es mehr nicht verträgt. Und von dem, was in unserem Ätherleib vorgeht, davon reden wir schon gar nicht. Sitzt nämlich noch tiefer. Das sitzt nämlich noch tiefer und erst recht, was in unserem physischen Leib vorgeht. Das ist viel, viel umfänglicher. Also das heißt, unser Bewusstsein ist sehr eingeschränkt und auf einen sehr, sehr feinen, dünnen Bereich des Astralischen beschränkt. Das ist nämlich der feinste, dünnste Teil, könnte man sagen. Und darunter sind viel, viel kräftigere astralische Substanzen, wenn man so will, viel dichtere astralische Substanzen, die unseren Astralleib aufbauen. Und dichter heißt in gewisser Weise, aber eben auch weniger vom Geistigen durchleuchtet. Was aber auch notwendig ist, weil sonst könnte man gar nicht leben auf Erden. Weil vom Geist durchleuchtet sein heißt auch, dass da drin ununterbrochen schöpferische Umgestaltung ist. Wir könnten niemals in einen stabilen Astralleib, in einem stabilen Ätherleib, in einem stabilen physischen Leib existieren, wenn der ununterbrochen umgestaltet würde. Wenn der Geist bis dorthin so stark wirken würde, dann würde er in einem Sekundenbruchteil das ganze Ding wegfegen. Das würde zerspringen, in Wahrheit. Weil der Geist will ununterbrochen umgestalten. Seine Tätigkeit ist beständiges Umgestalten. Nichts anderes. Also im Geistigen gibt's keine Ruhe. Im Geistigen ist ununterbrochen Bewegung drinnen. Die ist nur so rasant, dass es paradoxerweise als die größte Ruhe erscheinen kann. So wie was, wenn sie sehr schnell bewegt, schaut es aus, als würde da dann, weil ich eine Fackel schnell im Kreis schwinge, schaut es aus, als würde da ein leuchtender, feuriger Kreis in der Luft stehen. Der schaut eigentlich ganz ruhig aus, in Wahrheit entsteht er aber durch eine rasante Bewegung. Und so ist es im Geistigen. Das ist eigentlich ununterbrochene, rasante Bewegung, die so schnell ist, dass sie eigentlich wie etwas unveränderlich Dastehendes ausschaut. Das ist das Paradoxon des Geistes. Also unveränderlich und zugleich ununterbrochen sich verändern, beides gleichzeitig. Das ist, von welcher Seite ich es anschaue, sozusagen. Das würde keine Seelensubstanz, keine ätherische Substanz, keine physische Substanz aushalten. Weil die müsste sich dem fügen. Und das kann sie nicht. Dazu ist sie nicht wandelbar genug. Also das heißt, schon das Astralische, also das, was unser Astralleib ausmacht, muss sich so verdichten, dass es das Geistige gar nicht mehr so stark hereinlässt. Also das heißt, es muss sich verfinstern, wenn man so will. Sonst hätten wir keinen Astralleib, sondern der würde sich ununterbrochen auflösen. Und das ist aber die Voraussetzung, dass wir einen Ätherleib haben können, einen halbwegs abgeschlossenen. Wenn das Geistige bis dorthin so stark wirken würde, dann würde sich das sofort in die Ätherwelt wieder auflösen. Und wieder neu bilden und wieder auflösen. Aber das wäre alle Zehntelsekunde was völlig anderes. Also daher eben auch das Problem, das habe ich im Adventvortrag irgendwo da in der Christengemeinschaft in Mauer draußen kurz einmal erwähnt, wenn das Geistige stark hereinwirkt, dann kann das sogar zerstörend wirken auf den Organismus, auf den ganzen Organismus. Also der Herr etwa zum Beispiel konnte der Christus mit seiner riesigen Kraft überhaupt nur für 3 Jahre in diesem Leib des Jesus von Nazareth sich aufhalten, weil der Christus kommt ja eigentlich erst herein mit der Jordantaufe im 30. Lebensjahr des Jesus von Nazareth. Und diese 3 Jahre bis zur Kreuzigung, so lange hält dieses physische, ätherische, astralische Gefäß, das ihm der Jesus von Nazareth sozusagen zur Verfügung stellt, so lange hält es stand. Und selbst wenn die Kreuzigung nicht passiert wäre, hätte diese Leibeshülle keine Minute länger existieren können in Wahrheit, weil sie durch diese starke geistige Kraft des Christus einfach zersprengt worden wäre. Das ist eben das Wesen des Geistigen. Und daher ist aber immer eine gewisse Gefahr auch bei einer geistigen Entwicklung drinnen. Also wenn man etwa einen geistigen Schulungsweg oder so geht, wenn man unvorsichtig ist dabei, dass das auf den physisch-ätherisch-astralischen Organismus schädlich einwirken kann. Und ja, man kann sogar sagen, es wirkt in jedem Fall schädlich ein. Man muss nicht dafür sorgen, dass sozusagen entsprechende Heilkräfte aufgebaut werden. Wenn das im Zuge dieser geistigen Entwicklung, dieser geistigen Schulung der Fall ist, dann ist es in der Regel sogar so, dass ein Überschuss an solchen Gesundungskräften dem Organismus zugeführt wird. Und dadurch wird das, was man oft auch erleben kann, Menschen, die geistig sehr stark streben, sind irgendwie vitaler, überstehen Krankheiten leichter und so weiter. Aber das ist sozusagen die sekundäre Folge davon, weil das Geistige selber zerstört eigentlich das Leibesgefäß. Nur wenn ich richtig den Weg gehe, hole ich entsprechend aus dem Ätherischen heraus zum Beispiel Gesundungskräfte in einem noch stärkeren Maße herein, um also den Körper zu stärken einfach dadurch. Aber wenn ich auf das nicht aufpasse, dann kann eine Geistesschulung ganz fatal werden. Kann das ganz fatal werden. Und das ist eben das Wesen des anthroposophischen Schulungswegs, dass er erstens einmal sehr langsam voranschreitet. Das ist also kein schneller Weg, weil man kann ohne weiteres irgendwelche Kurse halt besuchen bei irgendwelchen Yogis, wo man in 2-3 Wochen bequem zu irgendwelchen Erlebnissen kommt, sagen wir mal so. Irgendwelchen hellsichtigen Schauungen. Welche Qualität die haben, ist jetzt ein anderes Kapitel. Hängt jetzt dann vom Guru, vom geistigen Lehrer ab, wie gut er das leiten kann, ob er ihn zu besseren Dingen hinleiten kann oder ob man eh nur die eigenen misslichen Eigenschaften des eigenen Astralleibs sieht. Egal, aber das ist sehr leicht zu wecken, sowas. Nur, das ist abgesehen davon, dass man dann kein eigenständiges Beurteilungsvermögen hat dafür, was man eben sieht, weil das haben wir gerade besprochen, dass das sehr schwierig ist, also sich klar zu werden darüber, was sehe ich denn da eigentlich, weil es aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen kann. Und zweitens kann es aber auch passieren, dass dadurch wirklich das Körperliche geschädigt wird. Also vor allem, weil zum Beispiel viele fernöstliche Meditationsmethoden auf eine physisch-ätherische Konstitution des Menschen rechnen, die wir als Europäer oder auch als Amerikaner namentlich nicht mehr haben. Und das heißt, dann wirken Methoden, die dort nicht schädlich waren, weil einfach dort der Ätherleib viel vitaler noch war, die dort also ohne weiteres verkraftet werden können, kann es ohne weiteres sein, dass die bei uns also dann einfach auf Dauer schädlich sind für den Ätherleib und für den physischen Leib auch. Und dann, ja, und für den Astralleib natürlich auch. Also beim Astralleib äußert sich das dann unter Umständen dadurch, dass also gerade negative Eigenschaften sehr, sehr, sehr leicht hervorkommen können, die eben drinnen sind, die aber dann plötzlich, dadurch, dass der Astralleib, wie soll ich sagen, innerlich gewisse Risse bekommt und ein bisschen auseinanderzufallen beginnt, dann kann es sein, dass also gerade diese dunklen Kräfte mehr an die Oberfläche schwimmen, so also als Bild gebraucht, und dann hervorkommen. Und das sind Dinge, die gar nicht so harmlos sind, also eben deswegen nicht, weil sie dann nicht vom Ich her zu beherrschen sind. Weil das Ich total überfordert ist. Beim anthroposophischen Schulungsweg geht immer die Stärkung des Ich voran. Das ist immer das Erste und das ist das Wichtigste daran. Und dann kommt vielleicht irgendwann einmal die Fähigkeit zur Imagination dazu, was im Übrigen auch gar nicht so wichtig ist. Denn, wie funktioniert die geistige Erkenntnis heute? Eigentlich in gewisser Weise ist das Erste, was da ist, die Intuition. Allerdings noch sehr unterbewusst. Also zum Beispiel, indem wir denken, indem wir wirklich denken und nicht nur bloß also mechanisch Gedanken vortäuschen lassen, indem wir wirklich Begriffe bilden und uns dessen bewusst sind, dann holen wir eigentlich aus dem Geistigen durch Intuition was herein in Wahrheit. Wir schauen sie halt noch nicht, weil es ist keine Imagination dabei, also kein Sehen. Aber das Erste ist eigentlich die Intuition, die da ist. Und wenn es etwas bewusster wird, wird sie zur Inspiration. Also dann in der Inspiration beginnt es sozusagen, ja, wie soll ich sagen, in Gedanken zu sprechen zu mir. Also das heißt, ich erlebe einen ganzen Gedankenzusammenhang jetzt, der zu mir spricht, aus dem Geistigen. Und das kann durchaus so sein, dass ich also schon etwa mit den Nebenübungen, erst die berühmte erste Nebenübung, Gedankenkontrolle, die vielgeschmähten Nebenübungen oder vernachlässigten, sage ich einmal ganz Ding, weil es gar nicht so einfach sind, obwohl es so banal scheinen. Nur Gedankenkontrolle, konzentriere dich jeden Tag einmal 5 Minuten auf irgendeinen simplen Gedanken. Der kann aber, wenn man es konsequent macht, sehr schnell schon dazu führen, dass sich wirklich das Bewusstsein vom Gehirn zu lösen beginnt. Und dass man beginnt zu tasten bereits die Ätherwelt. Und indem man die Ätherwelt zu tasten beginnt, erlebt man im Grunde die Weltgedanken da draußen. Denn die Ätherwelt draußen ist im Grunde nichts anderes als die Weltgedanken, die Welt durchziehen und die Pflanzen bauen, die Tiere in ihrer Form gestalten und so weiter. Die in letzter Konsequenz hinter den Naturgesetzen stehen und so weiter. Das sind die Weltgedanken, das ist die Ätherwelt. Natürlich stehen dann geistige Wesenheiten und so dahinter, die diese Weltgedanken hervorbringen. Aber wir erleben zunächst einmal als Weltgedanken, indem wir mit unserem Ätherleib im Kopfbereich uns ein bisschen lösen vom physischen Gehirn, ein bisschen heraustreten und plötzlich beginnen, die Ätherwelt zu tasten. Im Übrigen, die Ägypter haben das sehr gut gekannt. Die sprechen, wenn sie vom Ätherleib sprechen, vom sogenannten Ka des Menschen, vom Ka-Menschen. Ka geschrieben, also übersetzt halt. Und Symbol dafür ist interessant, sind Hände. Also die Hieroglyphe dafür sind eigentlich Hände. Und zwar ist es so aber gewinkelt, da sind sie verbunden. Und wenn man den ganzen K zeichnet, oder so Figuren, es gibt Figuren des K, die auch immer als Grabbeigaben zum Beispiel mitgegeben wurden, weil der Ka, also der Ätherleib, eben den Menschen so in den ersten Tagen nach dem Tod ja begleitet irgendwo, bis er dann immer größer und größer wird. Und da sieht man, das ist die menschliche Figur, die menschliche Gestalt. Also er hat eben auch die Gestalt des Menschen hier, wie er hier war im Wesentlichen, weil ja der Ätherleib den physischen Körper baut. Und obendrauf sind diese Hände. Das sind nämlich in Wahrheit nichts anderes, als was beim Ägypter noch bis zu einem gewissen Grad der Fall war, dass diese Ätherkräfte dann nämlich wie Hände hinaustasten in die Ätherwelt. Genau das passiert nämlich. Wenn wir uns ein bisschen zu lösen beginnen vom Werkzeug des Gehirns und direkt also am Ätherischen der Außenwelt wach werden, dann, Steiner sagt manchmal, dann tun wir so Fangarme ausbreiten. Also wir fangen eigentlich an, mit unserem Ätherleib ätherisch zu betasten die Ätherwelt draußen. Und wir spüren dann sozusagen, jetzt stoße ich an Weltgedanken an. Das heißt, wie erlebt man das? Man erlebt das also so, dass man denkt über etwas nach, man konzentriert sich vielleicht durch diese Übung der Gedankenkontrolle auf einen bestimmten Gegenstand und merkt aber dann, da kommen jetzt andere Gedanken dazu. Die bilde ich mir gar nicht, die stoße ich an, das bin gar nicht ich. Da kommen plötzlich, es ist im Prinzip ähnlich, wie wir heute Gedanken erleben, wie wir jetzt Gedanken erleben. Man merkt nur deutlich, sie kommen auf mich zu und sie sind erstens viel kräftiger als unsere Gedanken, reicher und kräftiger als das, was wir normal denken. Also wenn man über irgendein Problem nachgrübeln oder so, das ist halt noch ein vergleichsweise dünnes Gedankenerleben. Da kommt jetzt also eine ganze Gedankenflut heran, die aber nicht so dieses eben normale Irrlichtelieren ist, wie wir es im Alltag oft haben, um so 100.000 Gedanken durch den Kopf schießen, wenn man nicht aufpasst. Gerade die Übung zur Gedankenkontrolle dient ja dazu, das auszuschalten. Das ist nämlich nur das, was in unserem Ätherleib so herumwuselt. Und das schalten wir mal aus. Also wir konzentrieren uns, dadurch wird unser eigenes Denken etwas kräftiger. Aber es beginnt sich jetzt zu erheben, ja, man möchte fast sagen, aus dem Grab des physischen Gehirns sich zu erheben. Also es ist wirklich eine Auferstehung geradezu, die wir da erleben, auf der Schädelstätte, auch wieder nicht zufällig. Und jetzt wenigstens ragen diese ätherischen Hände, wenn man so will, sozusagen aus diesem Grab des Gehirns heraus und tasten da, was da auf uns zukommt. Und dann hat man dieses Erlebnis, also wie es der Capesius da im Drama, so im ersten Bild jetzt erlebt, nicht? Weil in deinem Denken, Leben, Weltgedanken, das ist also da jetzt der Fall, dass man das merkt, dass man das sich beginnt, dessen bewusst zu werden. Es ist mein Denken noch, es ist noch kein Hellsehen oder irgend sowas, aber es ist ein beginnendes Helldenken, wenn man so will, weil man bereits also wirklich die äußere, reale Gedankenwelt, das heißt die äußere Ätherwelt, zu begreifen beginnt. Im wahrsten Sinne des Wortes, daher sehr schön, also das Bild bei den Ägyptern, der Ka-Mensch mit diesen erhobenen Händen da oben, mit denen er hinausgreift in die Ätherwelt. Also das ist eine sehr interessante Sache, das zu erleben. Naja, und unser Erleben der Welt hängt eben davon ab jetzt, wie wir mit unseren Kräften, die in unserem Körper stecken, die in unserem Ätherleib stecken, die in unserem Astralleib stecken, wie wir diese Außenwelt ergreifen können, wenn man so will. Also für die sinnliche Wahrnehmung brauchen wir eben die Sinnesorgane, die sind einmal aktiv tätig, indem es ist das Ätherische drinnen, in Wahrheit greift das Ätherische wirklich auch durch die Sinne hinaus zum Beispiel. Also Platon, der griechische Philosoph Platon, war sich dessen noch sehr bewusst. Er schildert das Sehen eigentlich als einen Vorgang, dass da etwas aus den Augen herausgeht und die Dinge ergreift. Und das ist richtig. Das ist richtig. Indem wir sehen, kommt zwar im physikalischen Sinn gesehen sozusagen das Licht, fällt in unser Auge hinein, aber dem geht ätherisch etwas entgegen. Also wir greifen eigentlich ätherisch hinaus in die Welt und ergreifen wirklich die Welt da draußen. Und dann muss ich mit dem das Astralische verbinden, dass es überhaupt zu einem bewussten Erlebnis werden kann. Und mit dem Ganzen ist dann nur das Ich verbunden, das zumindest der Zipfel von dem, was der Astrale bei dem Ganzen erlebt, mitbekommt. Weil unser Astralleib, das heißt unser Unterbewusstes, sieht eben viel, viel mehr als das, was an unser Ich-Bewusstsein jetzt weiter vermittelt wird. Das heißt, wenn wir heute durch die Straße gehen, die ganze Werbung und das Gedröhne und Geschäppere auf der Straße erleben, dann erlebt es unser Astralleib ganz stark und wird dadurch komplett durchgerüttelt, ununterbrochen. Und innerlich in Disharmonie versetzt, wodurch also noch drüber und noch dichter und noch weniger geisterleuchtet wird. Und das schluckt also in hohem Maße, etwa 99% mindestens, von dem, was wir uns mit den Sinnen gegenüberstellen. Und ein bisschen was davon, der feinste Bereich davon, der wird an unser Ich-Bewusstsein vermittelt. Und nach dem beurteilen wir die Welt und sagen, so ist die Welt wirklich. Und glauben damit, was Großartiges zu sagen. Es ist schon ein richtiges Bild, natürlich ist es richtig, das Etui so als länglichen Gegenstand braun in der und der Größe zu beschreiben. Aber das ist halt ein Bruchteil der ganzen Wahrheit, die dahinter steckt. Und zu sagen, es erschöpft sich darin, ist also sehr kühn. Ist also eine sehr kühne Behauptung. Weil wir also den größten Teil eben ausgeblendet haben. Aber das muss sein, weil unser Ich halt noch so schwach ist. Und mehr würde es nicht vertragen. Wenn wir zum Beispiel die ganzen ätherischen Kräfte sehen, würden die da auch noch mitspielen. Obwohl das ein toter Gegenstand ist, aber er ist trotzdem umspült von ätherischen Kräften, ohne die er gar nicht existieren könnte. Jeder Kristall, jedes Mineral ist umspült von Ätherkräften, die es tragen und die den Kristall mit der ganzen Welt verbinden, weil fürs Ätherische spielt schon fürs Ätherische spielt der Raum überhaupt keine Rolle. Der Raum ist völlig uninteressant fürs Ätherische. Das heißt, das Ätherische ist immer zeitlos verbunden mit dem gesamten Kosmos. Das sind diese Dinge, die ja dann. Ja.
Heißt das, dass wir in dem Fall zum Beispiel bei dem Etui,
ja.
wenn wir das Ich so weit entwickelt hätten,
ja.
Aber im Anblick des Etuis, dass wir dann augenblicklich auch sehen würden, wer das oder spüren würden, wer das gemacht hat und
ja.
aus dem Stoff,
ja, was sicher, wir ja.
da gefunden
ja.
haben,
ja.
und so.
Ja, natürlich.
Wäre das alles so klar da, oder?
Ja. Ja, also zumindest in letzter Konsequenz, ich meine, bis man dorthin kommt, also man darf sich auch nicht jetzt vorstellen, gleich man sieht es und sieht dann gleich wieder alles. Also wenn schon ein erstes ätherisches Sehen, aber das ist schon mal sehr weit, dass man es zu sehen beginnt. Aber dann sieht man auch noch lange nicht alles, was damit zu tun hat. Also das dauert dann auch, bis man tiefer und tiefer und tiefer eindringen kann. Aber im Prinzip ja. Weil natürlich also im Ätherischen sind auch immer Bilder, wie soll man sagen, gespeichert oder leben die Bilder der ganzen vergangenen Entwicklung drinnen. Also letztlich hängt das dann auch mit der Akasha-Chronik im großen Stil zusammen, aber das will ich jetzt gar nicht anstreichen, weil das führt dann noch sehr viel höher hinauf. Aber grundsätzlich ist ja der Ätherleib zum Beispiel in uns auch der Gedächtnisträger. Also das alles, an das wir uns erinnern, lebt im Wesentlichen im Ätherleib drinnen. Und wir brauchen nur immer das physische Werkzeug auch dazu, um uns das wieder zu Bewusstsein bringen zu können. Also das ist im Übrigen ein sehr komplizierter Prozess. Also wenn wir uns etwas erinnern, geht es also ins Ätherische hinein. Das dauert aber dann etwa 3 Tage, bis es dann sogar ganz fein ins Physische, und zwar des ganzen Organismus, eingeschrieben wird. Am allerwenigsten ins Gehirn im Übrigen. Also das heißt, wenn man immer die Gedächtnisspuren im Gehirn, dann ist das der völlig falsche Ort, sie zu suchen, weil dort sind sie überhaupt nicht. Ich meine, wichtig ist, dass gewisse Gehirnprozesse notwendig sind, um uns das dann zu Bewusstsein zu bringen. Aber das ist was anderes. Wenn wir uns an gewisse Dinge erinnern, werden sie, Steiner schildert das so schön, also namentlich an der Oberfläche der Organe eingeschrieben. Also da entstehen gewisse Veränderungen. Aber das dient eigentlich nur so als, wie soll ich sagen, als, man könnte fast sagen, als Merkzeichen, das uns hilft, diese Erinnerungen wieder heraufzurufen. Weil in Wahrheit leben sie im Ätherleib. Und der macht nur noch so eine Kerbe, sozusagen ein Zeichen hinein bis ins Physische. So als Merkzeichen, dass wir finden, da ist was, ja, hol doch dieses Ätherische jetzt heraus. Und in dem Moment, wo wir das herausholen im Erinnern, wird das Zeichen ausgelöscht, das ist interessant. Und wir müssen es wieder neu einschreiben. Das heißt, der Prozess passiert so, wir erleben etwas, es geht ins Ätherische, vom Ätherischen geht es bis ins Physische, dass dort ein Merkzeichen gemacht wird in den Organen. Und zwar hängt es sehr unterschiedlich, je nachdem, was wir erleben. Also zum Beispiel, was moralische Gedanken sind oder was uns charakterlich sehr betrifft, wird an der Herzoberfläche zum Beispiel eingeschrieben. Was mehr mit abstrakteren Gedanken zu tun hat, an der Lungenoberfläche und so weiter. Was mehr mit emotionalen zu tun hat, geht uns an die Nieren. Wir sagen sie auch richtig. Also unterschiedlich. So, jetzt wollen wir uns erinnern dran. Das Erinnern besteht darin, dass jetzt der Ätherleib dorthin geführt wird, zu diesem Merkzeichen, das dort auslöscht. Im Moment dort, wo er anstoßt, sozusagen, man könnte sagen, an diese kleine Verletzung des Physischen, nämlich, die er jetzt zu heilen beginnt. Weil das ist die Tätigkeit des Ätherleibs. Und diese Schwierigkeit, die dabei zu überwinden ist, diese Anstrengung, die macht uns das Ganze jetzt bewusst. Dadurch wird das Bild ins Bewusstsein gehoben. So, jetzt ist das Ganze geheilt, es ist jetzt weg, das Zeichen. Wir haben es kurzzeitig im Bewusstsein erlebt, jetzt fängt es wieder an zu versinken. Weil die Erinnerung bleibt nicht dauernd im Bewusstsein. Also das ist, wenn ein ganz schlimme seelische Erscheinung, wenn man ununterbrochen vom Gedächtnis geplagt wird. Es gibt solche Fälle, interessanterweise. Menschen, die nicht vergessen können. Das sind gewisse Dinge, die ununterbrochen präsent sind. Die gehen nicht weg. Das ist total ungesund. Also da wird man narrisch fast. Also das ist wahnsinnig schwer, damit zu leben. Da funktioniert also eben etwas in dem ganzen Prozess nicht. Also der normale Prozess wäre, es wird heraufgeholt ins Seelische, eben dadurch, dass der Ätherleib beginnt, diese Kerbe im Physischen zu heilen. Es wird im Seelischen erlebt, versinkt aber dann wieder. Der Ätherleib macht jetzt wieder Folgendes, er schreibt die Kerbe wieder ein in das Organ, an die Oberfläche des Organes. Und dieses Zeichen ist jetzt natürlich so ähnlich, wie es vorher war, aber nie ganz genau gleich. Das heißt, wenn wir uns an etwas Vergangenes erinnern und uns das ins Bewusstsein, Gesundheit, ins Bewusstsein heraufrufen, verändern wir ein bisschen was dran. Das ist ja nämlich auch interessant.
Ja, aber es ist genau
so. Ja. Das kann dann, wenn man es das öfter machen kann, das passieren, dass das dann sehr, sehr abweicht schon vom, vom Ursprünglichen. Und das ist das Typische, das zeigen dann, die irgendwas erlebt haben, nicht verlässlich sind. Und je öfters die Geschichte erzählen, umso abstruser wird die Geschichte. Und umso weniger hat es mit der Wirklichkeit zu tun. Weil das immer verändert wird, weil ein Bewusstsein bearbeiten wir es. Und dieses Bearbeitete wird jetzt wieder gespeichert drinnen. Also das ist zumindest das, was wir mit unserem Bewusstsein abrufen können während des Erdenlebens. In den Tiefen des Ätherleibs steckt sowieso die wahre, richtige Geschichte immer drinnen. Aber die können wir normalerweise während des Erdenlebens nicht hervorrufen. Die tritt erst nach dem Tod, also wenn der Ätherleib sich trennt vom physischen Leib, dann tritt es hervor. Das ist zum Beispiel ein typisches Phänomen, was jetzt uns Theaterspieler betrifft. Das ist das Gefährliche, wenn man einen Text, zum Beispiel kurz vor dem Auftritt, was sage ich denn als ersten Satz? Ich hole mir den Text hervor, ich hole ihn ans Bewusstsein. So, jetzt, wo muss ich auftreten? Für einen Moment vergesse ich es schon wieder, es versinkt schon wieder. Und dann gehe ich raus und jetzt ist gar nichts da. Jetzt ist plötzlich gar nichts da. Weil es ist jetzt, aus dem Bewusstsein ist es schon wieder weg, gescheit eingeschrieben ist es auch noch nicht, weil das dauert auch eine gewisse Zeit, nämlich bis es wirklich fest wieder eingeschrieben ist, 3 Tage ungefähr. Das ist die Zeit, die der Ätherleib braucht. Also das heißt, jetzt hat er gerade erst wieder einen Schatten davon hingemalt. Und dann kann es also sehr leicht passieren, dass man wirklich vor dem Nichts steht.
Ist das der Grund der Nervosität auch? Weil der Ätherleib ist im Arbeiten und
das ist
jetzt bewusst, aber ja, das ist ein Durcheinander.
Das ist ein Durcheinander. Und man fördert das dadurch, also dass man sehr, sehr kopfmäßig, also noch dazu nur mit dem Kopf, mit dem Ätherleib des Kopfes da oben versucht, das Ganze zu kriegen. Also das heißt den Gedanken. Wenn man sich nicht darauf verlässt, es wird kommen. Dann kommt es nämlich aus, wenn ich überhaupt nicht nachdenke über den Text, gar nicht, sondern einfach darauf warte, dass der nächste Satz kommt. Da gehört einfach ein gewisser Mut dazu, sich darauf zu verlassen, es wird kommen. Und es kommt da in der Regel irgendwas immer. Also das ist
aber beim Rechnen ist es nicht so, beim 1x1. Das verändert sich nicht.
Beim 1x1 verändert sich nicht. Wenn's, da muss es eben gut, aber auch das ist, da muss es gut trainiert sein. Ja. Weil dann sitzt es sehr tief im Ätherleib drinnen und macht da sehr kräftige Spuren in den Organen drinnen. Das heißt zum Beispiel, also dadurch, dass die Menschen die Rechenkunst sich erworben haben, haben sie sehr stark begonnen, in die Organe hineinzuarbeiten zum Beispiel. Und das verändert letztlich auch die Organe und das hat dauerhafte Folgen dann mit der Zeit auch. Aber je besser ich das trainiert habe, desto sicherer ist es. Daher auch, wenn ich einen Text also sehr gut lerne, nämlich ätherisch gut lerne, indem ich ihn einfach immer wiederhole. Und zwar gar nicht viel nachdenkt darüber, nicht ihn mit Bewusstsein verstehen will, jetzt um was geht, das ist jetzt einmal gar nicht wichtig, sondern einfach bla 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 bla, eigentlich ganz, ganz dumm in vor mich hinbrable. Das ist fast am besten. Und nur rhythmisch immer wieder, das immer wieder, so lang, bis ich ihn im Schlaf kann. Man sagt ja oft, jetzt habe ich das schon so oft gemacht, dass ich es im Schlaf kann. Das, so wie man Radfahren im Schlaf eigentlich kann. Also wenn ich anfange nachzudenken, was muss ich alles tun, dass ich das Gleichgewicht nicht verliere, dann sitze ich sicher im nächsten Graben drinnen. Also das geht am besten, wenn ich es dem Ätherleib überlasse, der mal trainiert ist und der macht es und braucht unser Bewusstsein gar nicht dazu. Das stört. Ist bei den Sportlern oft so. Im Übrigen, also ich meine, über sowas Banales wie Sport auch. Er muss seine ganzen, ein Läufer zum Beispiel, muss seine ganzen Bewegungsabläufe gut trainiert haben. Wenn der nachdenken muss, wie muss ich meinen Rhythmus halten, wie muss ich das tun, wie muss ich atmen, dann der schafft keine 10 Meter wahrscheinlich, bevor er über seine Füße stößt. Das muss so gut sitzen, dass das ganze Programm sozusagen, wenn man so will, von selber abläuft. Das heißt, es sitzt im Ätherischen drinnen, in Wahrheit. Also es ist eine Erziehung des Ätherischen. Auch eine Erziehung des Ätherischen. Ich meine, es ist halt eine sehr einseitige, muss man dazu sagen, weil gerade beim Sportlichen, also die Körpermechanik sehr stark eingeprägt wird, jetzt auch dem Ätherischen. Also es werden Gewohnheiten relativ einseitig, bei manchen Sportarten mehr, bei manchen weniger, dem Ätherischen eingeprägt, die ganz mit dem Physischen zu tun haben. Also es ist eine gewisse Einseitigkeit, aber immerhin, es ist also eine Trainierung des Ätherleibs. Also ein Sportler muss schon, wenn er erfolgreich ist, wirklich an seinem Ätherleib arbeiten, sonst funktioniert das nicht. Nur, dass er oben im Bewusstsein weiß, so muss ich es machen, ich weiß sehr, wie ich gut Skifahren soll, das wird ihm nichts nützen. Da kann er 10.000 Mal zugeschaut haben, den Karl Schranz oder was, nein, das ist was anderes, ja wurscht. Das nützt ihm nichts. Er muss es selbst so lange trainieren und bis er einen optimalen Ablauf eben gefunden hat und dem Ätherleib eingetrainiert hat. Und der macht es von selber im Grunde. Der macht es von selber. Da braucht dort das Bewusstsein nicht mehr dabei sein. Das Bewusstsein kann ich beeinflussen jetzt noch. Warte, jetzt muss ich aufs andere Programm umsteigen, sozusagen. Weiß ich nicht, jetzt komme ich ins Flache mit meinen Ski, da muss ich jetzt ein anderes Programm abrufen, in heutiger Sprache gesprochen. Also das heißt, ich muss andere Kräfte aus dem Ätherleib herausholen, aber die müssen wieder ganz von selber funktionieren. Da würde unser Bewusstsein nämlich gar nicht mitkommen. Was da drinnen sitzt, ist viel reicher, als unser Bewusstsein es fassen kann. Also darum ist es heute und sicher noch längere Zeit so, dass diese Prozesse am besten unbewusst ablaufen. Genauso wie man durch ein unsicheres Gelände sehr gut gehen kann, selbst im Dunkeln. Augen zu und im Dunkeln. Ich meine, es sollte nach Möglichkeit nicht irgendwo eine tiefe Grube oder Graben im Weg sein, das ist gefährlich. Aber Stock und Stein oder so tut gar nichts. Weil ich darf keine Angst haben dabei. Wenn ich, Jesus, ich werde hinfallen, ich werde einen Baum anerinnern, ich werde, weiß ich nicht, auf eine Klapperschlange treten oder sonst irgendwas, dann mache ich dadurch, dass ich im Seelischen jetzt so zappelig bin, mache ich auch den ganzen Ätherleib zappelig, der wird dann auch ganz, ganz irritiert und dann funktioniert das ganze Spiel nicht sehr gut. Aber wenn ich sage, so, Bewusstsein ziehe ich ab davon und Ätherleib, physischer Leib macht es selber. Die können das wunderbar. Die können das wunderbar. Und auch der unterbewusste Teil des Astralleibs, der sowieso unheimlich gut wahrnimmt, die Umgebung in einem viel intensiveren Maße, als wir es eben bewusst erleben können, dann reicht es vollkommen, um sie zu orientieren. Na, sagt man nicht mit schlafwandlerischer Sicherheit tue ich etwas? Und die Nachtwandler, das sind doch die, von denen man sagt, die mit Sicherheit balanciert auf dem Dach oder was oben. Hat es ja wirklich gegeben, ich meine, dass Leute in der Nacht aufs Dach steigen oder irgendwas und mit völliger Sicherheit. Bei Wachenbewusstsein wird er es erstens nie tun und zweitens wird er wahrscheinlich runterfallen, weil er viel zu ungeschickt dazu ist, als bewusster Mensch. Der schlafende Mensch, der unbewusste Mensch, ist total geschickt. Das heißt, das sind also sehr interessante Phänomene. Und beim Einmaleins ist es eben so, dass das wirklich sehr, sehr gut trainiert ist. Also da passiert nichts. Aber namentlich alles, was nicht so gut eingeschrieben ist, da wird es sehr gefährlich. Weil da wird dann wirklich oft fast das ganze Zeichen ausgelöscht und kommt aber nicht schnell genug wieder hinein. Also dann ist, wenn ich es einmal abgerufen habe, ist es weg. Namentlich also alles, was sehr abstrakt gedacht ist, wird nur sehr oberflächlich, überhaupt an der Lungenoberfläche eingeschrieben und das geht nicht sehr tief. Das sind also nur so kleine Ritzeln drinnen bis ins Physische hinein und das verflüchtigt sich sehr schnell. Also das ist, oder eben man strebt sich irgendwas an für die Prüfung geschwind, das ist, am nächsten Tag weg. Das ist gerade gelernt für die Prüfung und das, dann ist es praktisch weg. Das hinterlässt er dann im Ätherischen auch nur sehr marginale Spuren. Also namentlich nämlich die Gedanken, die man sich darüber gemacht hat. Also, weil es ist ja so, dass wir durch unseren Ätherleib im Grunde alle ein fotografisches Gedächtnis haben. Fotografisch jetzt im weitesten Sinn, weil es sich auf alle Sinne bezieht, nicht nur aufs Optische. Also das heißt, ich habe im Grunde einmal auf das Blatt geschaut, ohne es zu lesen. Und das gesamte Bild ist im Ätherleib drinnen. Wir haben nicht das Problem, wir können es nicht abrufen im Erdendasein. Sonst wäre es Text lernen herrlich. Wäre leicht. Ich schaue einmal drauf, muss nicht einmal lesen, blätter weiter, schaue die nächste Seite an, im Ätherleib ist sie drinnen. Also der Ätherleib weiß genau, was auf der Seite 328 links oben steht, das weiß er ganz genau. Wir wissen es halt nicht, weil wir es nicht abrufen können. Also die Schwierigkeit ist, das eben bis ins Ich-Bewusstsein hinaufzubringen. Das ist die große Schwierigkeit. Es ist leichter, das ist der Astralleib oder die tieferen Schichten des Astralleibs, die können sich das ohne weiteres holen. Also der Astralleib kann er recht gut lesen im Ätherischen. Das heißt, er hat ein sehr großes Bewusstsein von dem, was wir alles erlebt haben in diesem Erdenleben und kann sich danach orientieren und kann das benutzen, auch zum Beispiel im Zuge des Schicksalsgeschehens, um uns also gerade zum rechten Zeitpunkt dann wieder an bestimmte Dinge zu erinnern oder anzustoßen und so weiter. Aber in Sich-Bewusstsein es heraufzuheben, das ist sehr schwierig. Und dazu braucht man gerade wieder diese Korrespondenz mit dem physischen Leib. Dazu braucht man das Merkzeichen im Physischen. Das ist dazu notwendig.
Also, das heißt, nur das, was wir uns wirklich erarbeiten, ja, woran wir wirklich arbeiten,
ja,
das können wir auch abrufen, alles andere
nicht. Ja, richtig. Ja, ja. An dem wir bewusst arbeiten und natürlich dann... was wichtig ist, vielleicht noch dazu zu sagen, jetzt wird es noch haariger, die Geschichte, weil wir uns ja mit dem Geistigen jetzt irgendwie beschäftigen. Geistige Erlebnisse als solche kann ich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern an die Vorbereitungen, die ich gemacht habe, um zu diesem Erlebnis zu kommen. Das Erlebnis bedeutet nämlich, wieder hinzugehen zu dem Erlebnis, weil es ist eben etwas, es ist eben ein Geschehnis in der astralen Welt, in der Ätherwelt, wo auch immer, und es geistig zu erleben heißt, ich gehe dorthin. Und das schreibt sich zwar schon dem Ätherleib ein, aber nicht dem physischen Leib. Das heißt, es kann im normalen Sinne nicht erinnert werden. Weil die normale Erinnerung beruht eben darauf, dass die Merkzeichen bis in den physischen Leib eingeschrieben werden. Und das geht nur bei Erlebnissen, die über Sinnliche kommen. Über Sinnliche bzw. physisch-verstandesmäßige, also was sich des physischen Gehirns bedient. Nur das macht auch diese Merkzeichen in die Organe hinein. Und hellsichtige Erlebnisse, also im weitesten Sinne, also auch was durch Intuition hereinkommt, durch Inspiration hereinkommt, das geht nur bis zum Ätherleib herunter, nicht bis zum physischen Leib. Und das heißt, ich kann eigentlich nichts anderes tun, als wieder zu dem Erlebnis hinzugehen.
Wenn dann, das Erlebnis von außen kommt, also wenn das Geistige zu mir kommt,
ja,
dann nehme ich es ja wahr.
Ich nehme es wahr, aber ich nehme es geistig wahr und nicht physisch wahr.
Das ist aber die Erinnerung ist da.
Naja, die Erinnerung ist, das kann sehr täuschen, also ans eigentlich geistige Erlebnis selber kann man sich nicht erinnern. Aber es sind damit verbunden, ja, da wir ein verkörperter Mensch sind, auch Erlebnisse hier, die also jetzt nämlich mit dem zu tun haben, wie das Erlebnis zustande gekommen ist und was als Folge daraus hier passiert ist. Und das zusammen kann dann sehr wohl dienen, dazu wieder zu dem Erlebnis hinzugehen. Und das ist auch das Interessante, bestimmte Erlebnisse im Geistigen, weiß nicht, zum Beispiel, ich begegne dem Hüter der Schwelle, angenommen. So, jetzt im Grunde ist das ein Erlebnis, dass der Hüter der Schwelle steht eigentlich immer da, wenn wir hinübergehen. Also im Grunde müsste das jetzt eben erstens einmal ein Erlebnis sein, das wir immer wieder machen. Das ist einmal nicht immer bewusst der Fall, aber selbst wenn wir es jetzt öfter erleben, dann bedeutet es, dass wir eigentlich zu demselben Erlebnis immer wieder zurückgehen. Und es vielleicht jetzt tiefer und von einer anderen Perspektive aus sehen, aber es ist ein urbildliches Erlebnis im Grunde, zu dem wir hingehen. Weil eben auch dieser Zeitverlauf, wie wir ihn aus der physischen Welt kennen, ist in den höheren Welten so nicht gegeben. Also den Begriff Zeit, wie wir ihn kennen, der gilt wirklich nur für die physische Welt. Wenn wir schon in die ätherische Welt gehen, die ist eigentlich das, was die Zeit hier bewirkt. Und im Ätherischen bewegen wir uns aber frei. Das heißt, so wie wir uns hier im Raum bewegen können, bewegen wir uns dort in der Zeit. Das heißt, wir gehen zu dem Ereignis hin. Im Ätherischen das zu erleben heißt, nicht ich erinnere mich, sondern ich gehe zu dem Zeitpunkt hin, wo das Erlebnis ist.
Und
es ist eine Zeitreise. Im Ätherischen, das Ätherische ist eigentlich immer eine Zeitreise aus unserer Perspektive gesehen. Das ist wahnsinnig schwer zu fassen oder wahnsinnig schwer sich das vorzustellen. Aber daher, um zu einem bestimmten geistigen Erlebnis zu kommen, brauche ich also einmal diese Vorbereitung, um überhaupt hinzufinden. Das heißt, ich brauche eine gewisse gedankliche oder meditative oder sonst wie Vorbereitung, um zu dem Erlebnis hinzukommen. Die beginnt also im sinnlich-physischen zunächst, dort muss ich mich vorbereiten. Und je präziser ich das mache, desto präziser komme ich auch dann eben zu diesem ganz bestimmten ätherisch-astralischen Erlebnis hin. Desto genauer finde ich diesen Zeitpunkt sozusagen wieder, wenn man so will. Und wenn jetzt ist aber diese ganze ätherisch-astralische Welt natürlich unheimlich reich. Und es ist daher also im Grunde fast unmöglich, genau denselben Punkt zu finden, wie ein anderer gefunden hat. Weil ich gehe dorthin in die Welt, sage zwar jetzt, gut, ich will mich beschäftigen mit dem Elohim und was die tun und von mir aus, was die tun am fünften Schöpfungstag und so weiter, nur das Ganze ist unendlich reich und hat unendlich viele Facetten. Ich meine, was wir da alles schildern, ist ja ein Schatten davon, ein kleiner Bruchteil, obwohl wir jetzt beim 93. Vortrag stehen, aber das ist ein Schatten von dem ganzen Ding. Also das heißt, der Nächste, der dort hinschaut, schaut sozusagen ein paar Lichtjahre entfernt davon hin schon. Und schildert daher was sehr verwandt ist mit dem und zu tun hat, aber er schildert sicher wieder etwas anderes. Also wenn man es genau so schildern will, zum Beispiel wie es der Moses schildert, dann brauche ich zum Beispiel aber wirklich auch die physisch überlieferte Urkunde, wo nämlich der Weg und die Wegmarken geschildert sind, wie komme ich zu dem Erlebnis hin. Das heißt, wenn ich jetzt mich wirklich meditativ versenke in den Text der Genesis Kapitel 1, namentlich so mit dem hebräischen Urtext und mit den Lauterlebnissen, die dahinter stecken, dann sind diese Kerben, nämlich in Wahrheit, oder schaffen die diese Kerben bis in unseren physischen Leib hinein, die uns aber jetzt helfen, den richtigen Ort dann im Ätherischen zu finden. Genau den Ort, den Blickpunkt zu finden, von dem aus der Moses etwa das betrachtet hat. Weil wenn wir jetzt sagen, gut, also wir wollen jetzt uns mit unserem geistigen Bewusstsein beschäftigen, mit der Erdentwicklung, wir wollen uns versetzen an einen bestimmten Punkt der Erdentwicklung, also eben dort, wo Sonne und Erde sich getrennt haben, ohne dass wir diese Kenntnis haben, dann würden wir eine Schilderung hervorbringen, die sicher in vielen verwandt ist mit dem und die aber doch auch markante Unterschiede zeigen würde, weil wir es einfach aus einem anderen, wie soll ich sagen, Blickwinkel betrachten. Und weil wir eben nicht den genauen Standpunkt, den genauen Zeitort sozusagen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, den ätherischen Ort sozusagen, den gleichen zu finden, wie ihn Moses gefunden hat. Das, und daher sagt Steiner immer wieder, dazu ist es wichtig, dass es eben auch die äußere Überlieferung gibt. Und man kann eigentlich hellsichtige Erlebnisse, die ein anderer Hellseher schildert, in genau gleicher Art nicht haben, wenn man nicht dazu auch die äußere Überlieferung hat. Man kann schon was Ähnliches erleben, aber genau das Gleiche nicht. Weil ich einfach nicht hinfinde, das Feld ist zu reich, also das wäre so ein unwahrscheinlicher Zufall, dass man dorthin kommt, das geht nicht, also man braucht sozusagen den Wegweiser dazu. Und diese äußeren Dokumente sind der Wegweiser dazu. Und so ist es bei uns, wenn wir jetzt irgendwas geistig erleben, gibt es eben dazu Begleitumstände im Physischen, an die wir uns in normaler Weise erinnern können, und die können und sollen auch der Wegweiser sein, uns später mal wieder zu diesem Erlebnis hinzuführen. Dazu brauchen wir es, weil sonst kommen wir in späterer Zeit vielleicht wieder in ein ähnliches Gebiet, aber nicht an denselben Ort. Den finden wir einfach nicht mehr. Also das ist das ganz Schwierige daran. Und wir sind aber jetzt ausgegangen, vielleicht, dass wir da zu dem Punkt wieder zurückkehren. Jetzt haben wir viele, viele Ausflüge, ich mache immer gerne Ausflüge. Aber es ist einfach so erreicht, die ganze Welt. Manchmal sagen wir Leute, ja, wir können so lange erzählen darüber, dass ihnen da dauernd noch was einfällt. Und ja, man könnte endlos erzählen, das ist überhaupt keine Kunst, weil das Ganze ist so erreicht, da braucht man eh nur das Türlauf machen. Da könnte man wochenlang sitzen. Ich meine, physisch wird man es halt nicht aushalten, aber das sprudelt eh von selber. Also, und schon indem ich nur ein Wort ausspreche, kommen schon tausend andere Dinge herein. Also das ist ja immer das Problem des Bewusstseins im Geistigen, dass man ertrinkt in dieser Flut, in die man da eintaucht. Also das Bewusstsein wird überflutet mit immer mehr und mehr und mehr, bis man schlägt und so, und jetzt sehe ich gar nichts mehr, weil jetzt zu viel. Wie ist das, der Capesius sagt es auch irgendwo. Ja. Aber also auch solche Dinge sind gar nicht zufällig. Das ist jede Kleinigkeit stimmt da drin. Das ist also schon faszinierend. Und also man ertrinkt in dem und man muss es einschränken. Und wir sind aber jetzt davon ausgegangen, also das Erste, was reinkommt, wenn man dieses Ätherische, die Außenwelt berührt, kommt man eigentlich in ein Gedankenleben. Es denkt in mir. Und das ist in Wahrheit, ist man da drinnen zunächst einmal in der Intuition noch. Aber sehr unbewusst. Und dann kommt eben die Inspiration, es wird also wirklich fasslich als, wie soll ich sagen, ein inneres Gespräch, ein inneres Zuhören, dann wird es noch konkreter und dann erst kommt es bis zur Imagination. Dann ist erst verdichtet es sich bis zum bildhaften Erleben. Das ist also in Wahrheit das Letzte, was auftaucht. Und ist aber das Erste, was wir schulen müssen. Im geistigen Entwicklung, oder beziehungsweise die zweite Stufe, wenn ich etwa hernehme, den Rosenkreuzer Schulungsweg, der fängt an, mit der Schulung einmal der Schriften, also der geisteswissenschaftlichen Überlieferung im weitesten Sinn, um einmal eine Orientierung zu bekommen, um überhaupt einmal zu gewissen Punkten hinzufinden. Weil wenn ich einfach so in die geistige Welt plötzlich unvorbereitet eintauchen würde, dann hätte ich keine Ahnung. Das wäre so, wenn sie uns jetzt die Augen verbinden, uns vorführen und uns irgendwo im Amazonas aussetzen. Wir hätten nicht die geringste Ahnung, wo wir da sind. Zwitschern das um uns und Schlangen und Zisch und alles mögliche, aber wir wüssten nicht einmal genau, in welchem Kontinent sind wir eigentlich. Keine Ahnung. Also wir müssen erst einmal lernen, die Landkarte zu lesen sozusagen. Also daher das geisteswissenschaftliche Studium. Und das ist sehr zu empfehlen, das sehr gründlich zu machen. Nur darf man dann aber auch auf nächster Stufe nicht verwechseln damit, als wäre das schon irgendwas, ein Erlebnis dieser Landschaft selber. Also wenn ich noch so fest die Landkarte studiere und den Amazonas studiere, habe ich noch immer nichts davon gesehen in Wahrheit. Ich habe nur eine Karte gesehen, die mir hilft, mich zu orientieren, wenn ich einmal dort bin. Aber es ist noch keine Spur eines Erlebnisses des Landes selber. Das heißt, ich kann die Steiner Bücher jahrzehntelang studieren. Das heißt noch nicht unbedingt, dass ich auch schon was erlebe von den Dingen, die dort sind. Ich meine, natürlich, die Schriften sind so angelegt, dass sie also dieses Erleben auch anstoßen und anregen und eigentlich die beste Vorbereitung sind für ein eigenes Erleben. Und außer ich verhindere es dadurch, dass ich sie beginne, mit dem ganzen abstrakten Verstand zu studieren. Also gut, was hat der Steiner bemerkt dazu? Aha, ja, in GA 9 hat er dazu dieses gesagt, in GA 178, Seite 30, unten das. Ich schließe daraus, dass er jetzt dieses meint, aus dem Spannungsfeld dieser beiden Gedanken entsteht für mich dieses oder jenes. Das ist ein Quatsch. Ich meine, dann fange ich an, wirklich, wie nenne ich es immer, anthroposophische Theologie zu machen, Auslegung der Schriften und erlebe nichts. Null. Null. Das ist im Grunde ein rein materialistisches Denken dann. Das heißt, da bleibe ich rein im Physischen. Ich studiere die Schriften, versuche zu verstehen, was da jetzt drinnen ist. Mit dem äußeren, sinnlichen Verstand. Das führt mich nirgendwo hin. Ich muss lernen, es lesen als Landkarte sozusagen für die geistige Welt, die mich wohin führt. Und da brauche ich auch nicht grübeln, warum schaut der Amazonas jetzt so oder so aus, sondern ich muss einmal studieren, wie schaut das aus, wie ist das beschrieben, aha, da ist es Norden, dort, da ist dieses, da ist jenes. Also das hilft mir und im Geist von mir aus lerne ich mich jetzt zu bewegen entlang, also da musst du zuerst dort und dann da und dann dort gehen, aha, und irgendwann hilft mir das, dass ich wirklich in das geistige Erlebnis hineinkomme und dann plötzlich bin ich sozusagen im Amazonas irgendwo, im geistigen Amazonas und fange an mich zu bewegen und dann kommt es einmal durch Intuition, Inspiration herein, muss aber dann bis zur Imagination verdichtet werden, dann ist es das, was man Hellsichtigkeit nennt. Vorher ist es halt sowas wie Helldenken, wenn man so will, oder Inspiration als nächste Stufe. Aber dieses, also bis zur Imagination zu kommen, ist dann der nächste Schritt beim Rosenkreuzer Schulungsweg. Also erster Schritt Studium der Schriften, dann schaut, dass die geistigen Erlebnisse, die zunächst noch sehr unbewusst intuitiv da sind, die noch sehr unbewusst inspiriert da sind, versucht ihr mal bis zur Imagination zu verdichten. Das heißt nämlich, stell sie dir als Bild gegenüber. Dann kannst du mal anfangen, sie zu fassen richtig, also sie wirklich mit dem Bewusstsein zu erfassen. Und wenn du das hast, nimm dieses Bewusstsein weiter und komm jetzt zur bewussten Inspiration. Das heißt, nimm mir nur unbewusst, dass sie hereinkommt und so irgendwie als Ergebnis in meiner Gedankenwelt lebt, sondern jetzt erfasse ich es wirklich ganz wach bewusst. Und dann weiter bis zur bewussten Intuition. Das heißt, nämlich wenn ich bei der bewussten Inspiration bin, bin ich mir bewusst, das ist jetzt eine ganz bestimmte geistige Wesenheit, mit der ich es zu tun habe, die sozusagen im Geistigen spricht mit mir. Das habe ich bei der unterbewussten Inspiration noch nicht. Da erlebe ich eben einfach, es denkt, in mir. Ich habe aber keine Ahnung, wer da denkt in mir, sondern es tauchen eben Gedanken auf in mir, und von denen ich mir zwar bewusst bin, dass sie nicht von mir kommen, aber vielmehr weiß ich schon nicht, woher sie kommen. Also um wirklich zu erkennen, von welcher Wesenheit sie kommen, muss ich also durchgegangen sein. Intuition, also unbewusste Intuition, unbewusste Inspiration, Imagination, da wird es bewusst. Ich stelle mich dem gegenüber, habe aber mal ein Bild, das ich noch nicht genau verstehe. Ich gehe aber jetzt weiter mit dem Bewusstsein zur bewussten Inspiration. Ich merke, durch das Bild spricht eine ganz bestimmte geistige Wesenheit. Das Erlebnis ist trotzdem zunächst noch im weitesten Sinne vergleichbar unserem Gedankenerleben. Weil man muss auch denken, dass unsere heutige Imagination, also wenn wir heute zu unserer Imagination kommen, dass die in gewisser Weise reiner, feiner und durchlichteter ist, als sie in alten Zeiten war. Also das alte, natürliche Hellsehen, das so einmal für einen großen Teil der Menschheit schon im dritten Jahrtausend vor Christus erloschen ist, und allerletzte Reste hat es sogar noch bis ins 19. Jahrhundert hineingegeben, aber das war halt sehr wenig. Aber dieses Naturhellsehen, das war sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, farbenreicher, intensiver als unsere heutigen Imaginationen sind. Die sind viel bescheidener, viel zarter von den Farben her, wenn ich so will. Also man kann sofort wissen, wenn ich also irgendein bildhaftes Erlebnis habe, das also jetzt unheimlich bunt und turbulent und farbenreich und tönend oder was Gott was alles ist, dann ist das nicht der richtige Weg. Das ist, und viele warten dann, da weiß ich, ich will jetzt endlich hellsichtig werden und warten immer auf solche Erlebnisse. Und die kommen, Gott sei Dank, nicht. Weil dann ist es irgendein atavistischer Rest von Urzeiten. Ich meine, man kann sowas auslösen halt durch Drogen oder irgend sowas, dann kommen solche Erlebnisse. Aber das ist im Grund, sind das dann in der Regel nichts anderes als Kräfte, die in unserem eigenen Astral- und Ätherleib tätig sind. Und zwar die niedersten. Und die formen sich halt in ein Bild. Also das, etwas von dem kommt sowieso in der Traumwelt heraus auch. Also, aber so schaut die Imagination heute nicht aus. Also wenn ich mir so vorstelle. Es ist viel, viel feiner, viel unscheinbarer eigentlich. Es ist ein Bild, oder man kann es mit dem Ausdruck Bild vergleichen, aber es ist viel zarter. Es hat also ein viel, wie soll ich sagen, besonnenen, gedankenartigeren Charakter trotzdem. Also, weil man muss auch denken, es ist eben einfach viel sinnlichkeitsfreier. Man muss denken, in diesen alten Imaginationen lebt ja trotzdem auch sehr viel von den Sinnesqualitäten zumindest drinnen, von den Farben und so weiter. Also gerade diese sehr aufdringlichen Imaginationen oder Visionen oder so, da leben einfach die Sinnesqualitäten. Denn Sinnesqualitäten sind im Grunde nichts anderes als relativ niedere, relativ dichte seelische Substanzen. Wir haben öfter darüber gesprochen. Die Frage, was ist Rot eigentlich? Was ist Rot? Ist das der Farbstoff da? Aber das ist ein Stoff. Der Physiker sagt elektromagnetische Welle, die irgendwie da verändert wird und halt dann nur Schwingungen mit weiß ich nicht, 400 Nanometer oder was ins Auge, nein, mit 600 Nanometer, 600, 700 Nanometer Wellenlänge ins Auge fallen. Also Schwingung kann es auch nicht sein, das erlebe ich ja gar nicht. Was ist das Rot? Wo ist das? Da komme ich mir vor wie der Strader vor seinem Bild. Also wo ist es eigentlich? Ich fasse es nicht. Der Stoff ist es nicht. Was ist das Erlebnis Rot? Ein seelisches Erlebnis. Und das können auch nur Wesen haben, die Seelisches in sich tragen. Also die Sinnesorgane allein genügen eben nicht, um das rot als Erlebnis zu haben, sondern muss es mit dem Seelischen ergreifen, und zwar, weil da gewisse Vorgänge draußen bestimmte Seelensubstanzen, also astralische Substanzen in mir in Bewegung bringen, eben die, die mit dem Rot zum Beispiel in Zusammenhang stehen. Und das sind niedere seelische, astralische Substanzen. Oder wie Steiner dann oft nennt, das ist die Region der flutenden Reizbarkeit. Also er schildert da schon in der Theosophie zum Beispiel diese sieben Ebenen der Seelenwelt, der Astralwelt. Also unten die Welt der Begierden, Glut, das ist noch tiefer. Aber knapp darüber ist also die Region der flutenden Reizbarkeit. Das ist eigentlich, dort sind die Seelensubstanzen, die unserer sinnlichen Wahrnehmung zugrunde liegen. Daher, wenn die Leute jetzt schon so auf Sinnliche fixiert sind, müsste man eigentlich klar dazu sagen, gut, damit hast du den Beweis, dass es ein Seelisches gibt. Denn durch die sinnliche Wahrnehmung erleben wir bestimmte seelische Substanzen. Sonst würde man nicht rot erleben, nicht grün, nicht sonst was. Und mit dem wissen aber dann die Naturwissenschaftler natürlich nichts anzufangen. Das ist das Problem, weil sie suchen es überall und finden es natürlich. Im Physischen finden sie es nicht. Dort kann es nicht finden, weil sie eben der Seelenwelt angehört. Daher schildern sie also zum Beispiel, wenn sie also jetzt physiologisch schildern, was bei der Wahrnehmung alles passiert, das würde nie ausreichen, um zu dem Erlebnis rot oder grün oder sonst was zu kommen. Ich kann schildern alle möglichen elektrischen Impulse, die ausgelöst werden in den Nerven und welche chemischen Substanzen dabei bewegt werden. Das kann ich alles schildern, aber da ist nirgendwo eine Notwendigkeit darin, dass ein Erlebnis wie rot oder grün oder sonst irgendwas auftreten sollte. Ja, im Grunde fragt man sich, wieso eigentlich, warum das ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun und daher fällt es dann völlig unter den Tisch. Also das heißt, sie schildern nur einen Ausschnitt des ganzen Geschehens in Wahrheit. Also, und wenn wir heute Imaginationen aufbauen, also wenn wir uns richtig schulen, etwa im Anthroposophischen sind, dann haben wir es dabei mit viel, viel feineren seelischen Substanzen zu tun. Also wir kommen zum Beispiel in die Region des sogenannten Seelenlichtes. Also auch eine dieser sieben Stufen da, die Steiner schildert als Gliederung der Seelenwelt. Also es gibt die Welt der Begierdenglut, die Welt der flutenden Reizbarkeit, die Welt der Wünsche, das ist die dritte Stufe. Dann die Region der Lust und Unlust, die ist so an der Grenze, da bildet sich den Übergang. Also alles, was darunter ist, hat noch sehr zu tun mit den seelischen Kräften, die ganz stark aufs Körperliche ausgerichtet sind, also aufs Physische und auch natürlich aufs Ätherische, aber insofern es verkörpert ist. Die Region der Lust und Unlust ist so das Übergangsgebiet. Und dann fängt es an, die Region des Seelenlichtes, die Region der eigentlichen Seelenkräfte oder der Seelenharmonie oder des Seelenklanges, wenn man so will, und zum Schluss das eigentliche Seelenleben. Also das heißt, das sind die allerfeinsten Kräfte. Und wenn wir jetzt heute zu Imaginationen kommen, dann ist die Region des Seelenlichtes, also diese erste, die nichts mehr zu tun hat mit den körperbezogenen seelischen Eigenschaften. Das heißt, das sind Kräfte, an denen nämlich der Egoismus nicht mehr mitwirkt. Das macht nämlich den Unterschied. Papa. Der Egoismus oder die Kräfte des Egoismus, die ja durchaus notwendig sind, das werden wir auch in dem Vortrag da in Brunn dann auf anderer Ebene so ein bisschen anschauen, die sind ja notwendig, um uns als besonderes auch körperliches Wesen aus dem Weltganzen herauszulösen. Also ohne diese Kräfte könnte man nicht als einzelner Mensch auf Erden da stehen, wie wir jetzt stehen. Also daher brauchen wir diese Egoismuskräfte unbedingt. Und wir brauchen die damit verbundenen Seelenkräfte, eben die in Richtung dieses Egoismus weisen, die also abgrenzend wirken, die eigentlich aus der ganzen Seelenwelt immer Bestimmtes herausnehmen, herausrauben und für sich verwenden wollen. Also das ist eben das, was Region der Begierdenglut, Region der flutenden Reizbarkeit, Region der Wünsche und dann der Übergang, Region der Lust und Unlust. Da ist der Übergang irgendwo. Und, aber die höheren Regionen, also beginnen mit der Region des Seelenlichtes, die sind bereits von diesen Egoismuskräften frei. Und das war aber bei dem alten Hellsehen, bei dem natürlichen Hellsehen nicht der Fall. Die haben ganz stark geschöpft eben aus dem Bereich Region der flutenden Reizbarkeit. Ja, sogar aus der Region der Begierdenglut heraus. Also aus diesen ganz unteren Bereichen. Und das heißt, solche Imaginationen jetzt wieder erwecken zu wollen, wäre ganz, ganz schlecht. Und diese Region des Seelenlichtes, also es ist eine viel lichtere, viel, viel feinere Welt und ein viel feineres Erleben. Daher kann man diese Imaginationen natürlich auch sehr leicht verschlafen. Weil wir haben sie alle. Wir haben ständig Imaginationen. Selbst wenn wir nicht uns besonders geistig schulen. Wenn wir uns geistig schulen, sind sie näher an die Oberfläche des Bewusstseins gerückt. Und hier und da brechen mit Sicherheit schon welche durch. Und wir merken es nicht. Weil sie huschen zwar durchs Bewusstsein durch und sind schon wieder weg. Weil die Kunst ist da eben, ja, wie soll ich sagen, mit dem Tempo mitzuhalten, mit dem sie vorüber huschen und sich dabei verändern, verwandeln, bewegen und dann sind sie schon wieder weg. Also das ist ja dann etwas auch, was uns die Meditation lehrt und wo wir eben das Ätherische eben auch so weit vom Physischen lösen, dass auch die Zeit keine Rolle mehr spielt. Das ist das ganz Typische, wenn ich wirklich richtig tief dann in der Meditation drinnen bin, wenn ich also die vorbereitenden Stufen hinter mir habe, dann bin ich in der Zeitlosigkeit drinnen. Also man kann das wirklich, gelegentlich gelingt es einem, das zu beobachten, weil man muss ja dazu sagen, auch wenn man heute also in die Meditation hineingeht, soll man trotzdem ja nicht das Bewusstsein verlieren für die äußere Welt ganz, man soll es nur sozusagen beiseite stellen, aber es ist nicht weg deswegen, also ich bin deswegen nicht blind für die äußere Welt, das wäre ganz schlecht. Also wenn ich das Bewusstsein nämlich für die äußere Welt verliere, dann passiert in etwa das, was der Maria im ersten Drama passiert, im dritten Bild, wo sie aufsteigt eigentlich zum geistigen Erlebnis, also bis ins Devachan hinaufsteigt, aber dafür das Bewusstsein verliert für die äußere Welt. Also wo sie dann mit Benediktus beisammen ist und der Johannes sitzt dabei und wo sie dann zu fluchen und so weiter beginnt, nämlich deswegen ihr Bewusstsein schwindet und jetzt kommt der arimanische Doppelgänger. Nämlich und schnappt uns. Der steckt ja in uns und das Ich ist, hat keine Kontrolle mehr über den physischen Körper und jetzt fängt der Doppelgänger zum Sprechen an. Nämlich dieser arimanische Doppelgänger in uns. Der ist es nämlich. Das ist das arimanische Wesen, das dann durch die Maria spricht. Oder durch die Leibeshülle der Maria spricht. Und das heißt aber, das ist noch nicht die optimale Art, ins Geistige zu kommen. Also das, stellt euch das vor, also jetzt sitzt man dann im anthroposophischen Zweig und dann käme das über uns und dann schmeißt es mit die Sessel. Also es wird gefährlich, wenn das alle machen. Es waren gefährliche Klassenstunden. Da geht es dann zu wie in der Schule, in der Pause oder so. Na, das wäre gefährlich. Also wir müssen auch schauen, dass wir das Bewusstsein für hier nicht verlieren. Und dann kann, weiß ich, man legt sich zum Beispiel eine Uhr irgendwo dahin. Das ist also dann faszinierend zu sehen, wenn es in der Meditation drin bis der Sekundenzeiger steht. Und trotzdem passiert was. Und in der äußeren Zeit passiert gar nichts. Die äußere Zeit ist wie eingefroren. Das ist wie erstarrt, das kommt ja manchmal in Märchen auch so vor, dass dann das irgendwie alles erstarrt außen. Und dabei innerlich in der Meditation sozusagen erlebst jetzt aber ein ganzes reiches Geschehen. Und das zunächst aus der Intuition kommt, aus der noch unbewussten in die noch unbewusste Inspiration hereingeht, also zumindest zu einem Wahrnehmen dieses Gedankenwebens kommen kann, wo ich aber noch nicht genau weiß, woher das kommt, und dann kann sich es eben bis zur Imagination verdichten, aber die ist trotzdem sehr dünn. Und jetzt aber in dieser Zeitlosigkeit, da kann ich mich mitbewegen mit dem, da kann ich sie fassen, wenn ich also das weil da bin ich eben an dem richtigen Zeitort. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr mitrennen, sondern ich stehe an dem Zeitort, an dem dieses Erlebnis passiert, im Grunde im Ätherischen. Ich gehe im Ätherischen dorthin. Dann kann ich nämlich die Imagination erfassen, weil sich das Ätherische in diesen Bildern, die Bildekräfte heißt es ja auch, in diesen Bildern ausdrückt. Das heißt, dann bin ich an einem ganz bestimmten Ort im Ätherischen im Grunde. Und befreit von der Zeit. Nur ich muss erst hinkommen dort. Das ist ein schwieriger Prozess halt. Und darum, es tauchen aber immer wieder solche Imaginationen auf. Und auch wenn man so geisteswissenschaftliche Schriften von Steiner öfter studiert, kommen die Imaginationen natürlich reicher herein. Weil er ja eben sehr, sehr viele Wegweiser gibt, um dorthin zu finden. Also die kommen fast zwangsläufig eben vermehrt herein und auch mehr an die Oberfläche des Bewusstseins, und trotzdem verschlaft man es.
Das sind eher die Grundbücher, gell? Von Rudolf Steiner, oder?
Ja, sicher. Die vor allem schon auch dann in einzelnen Vorträgen oder so sind manchmal auch also ganz starke Sachen drinnen. Natürlich, aber es ist in den grundlegenden Büchern oder so, ist es natürlich sehr systematisch gemacht. Und das ist das Hilfreichste. Bei einem Vortrag kannst du das nie so systematisch machen. Ich setze es ja immer, komm vom Hundertsten ins Tausendste, findet da einen Anknüpfungspunkt. Ist auch gut, um es jetzt von verschiedenen Perspektiven zu schildern, aber wenn man sowas niederschreibt, dann hat man viel mehr Möglichkeit, das von A bis Z als eines durchzugestalten, eben mit einer ganz bestimmten Zielrichtung. Wenn man es als Vortrag macht, muss man immer wieder eingehen auf die ausgesprochenen oder noch mehr auf die unausgesprochenen Fragen des Publikums, weil das macht einen Eindruck. Also ich weiß nie vorher genau. Ich meine, ich nehme mir irgendein Thema vor und in die Richtung wird es gehen und mit dem hat es schon zu tun, aber wie es dann genau machen, wer ergibt sich aus der Situation, in der wir gemeinsam in dem Moment sind. Und wenn ich dasselbe noch einmal eine Woche später machen würde, würde ich es wieder ganz anders machen, obwohl es trotzdem wieder dasselbe Thema ist. Aber bei den Grundlagenschriften oder so ist das natürlich also sehr, sehr präzise ausgearbeitet. Dann mit dem Nebensatz dazu, dass es dann natürlich eine Möglichkeit ist, die einmal exemplarisch sehr präzise durchgearbeitet ist. Aber man muss jetzt auch wieder nicht denken, dass das die einzige ist. Das zeigen ja auch schon die Mysteriendramen. Also, weil, wenn ich nehme, also wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, da ist das relativ systematisch geschildert. Aber so, genau so wird es in der Praxis bei niemand funktionieren. Sondern das kann ganz unterschiedlich sein. Wir sehen das ja in den Dramen, wie ganz unterschiedlich das bei den einzelnen Personen ist. Jeder kommt auf seine Art irgendwo zu gewissen Erlebnissen und Erfahrungen, aber das ist total unterschiedlich. Und, Und so ist es dann auch in der Praxis. Daher ist beides wichtig. Es sind, wie soll ich sagen, diese Systematik der grundlegenden Schriften lehrt einem vor allem auch die innere Disziplin bei dem Ganzen. Das heißt, und lehrt einem bewusst den eigenen Weg dann zu gehen, also das Bewusstsein zu stärken dafür. Und ich sage jetzt bewusst den eigenen Weg, weil letztlich jeder seinen eigenen auch finden muss. Also ich kann nicht noch ein Schema das gehen. Also selbst wenn man jetzt sowas wie Klassenstundenmeditationen oder dergleichen macht und die gemeinsam macht, aber jeder muss sich dann trotzdem auf seine Art vertiefen. Das, also, weil im Kollektiv geht das nicht. Das war in alten Zeiten so, aber da hat man mit anderen Kräften gearbeitet. Da war ich nicht dabei. Also heute muss das alles individualisiert sein, sonst funktioniert es nicht oder nicht richtig. Aber dazu, dass man es wirklich wach macht, brauche ich gerade diese Präzision, also die in den Grundlagenschriften, also namentlich also sowas wie Philosophie der Freiheit oder so, ist eine Goldgrube. Und da steht aber noch gar nichts von hellsichtigen Erlebnissen. Aber dort geht es zum Beispiel darum, ganz bewusst diese Intuitionen einmal hereinzuholen. Also das Tor dafür zu öffnen, nicht wahr? Intuition, das steht glaube ich fast in der Philosophie der Freiheit, ist das rein geistige Erleben eines rein geistigen Inhalts. Da bin ich unmittelbar im schöpferisch-geistigen drinnen. Da tauche ich eigentlich unmittelbar ins Geistige ein und erfasse das. Oder komme heran, erfassen ist ja schon fast zu viel gesagt, weil das Schöpferische ist überhaupt im Grunde nicht zu fassen, weil es eben ununterbrochen tätig ist. Wenn ich mit der Inspiration hereinkomme, da bin ich eigentlich schon im Geschaffenen, im seelischen Bereich. Also nicht mehr im geistig Schaffenden, sondern im seelischen Bereich, dass das umhüllt. Weil sich das Geistige mit einer Seelenhülle umgibt. Und die fängt jetzt zu sprechen an zu mir sozusagen. Und wenn ich dann bis ins Ätherische herunterkomme, dann verdichtet sich zur Imagination. Aber diese Gedankenklarheit eben etwa, die in der Philosophie der Freiheit drinnen ist, oder in anderer Art eben genauso, indem wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, oder gibt es noch ein paar andere Schriften in die Richtung, auch im systematischen Teil der Geheimwissenschaft zum Beispiel hinten, wo der Schulungsweg ein bisschen geschildert wird, das hilft also wirklich wach mit dem Ich dabei zu bleiben. Daher ist das ganz, ganz wichtig. Weil die Gefahr ist immer, dass das Bewusstsein auslässt und dann gelingt es einem nicht, die Imaginationen, gerade diese feinen Imaginationen zu fassen. Das ist die große Schwierigkeit. Also da sind sie. Also in der Regel, wenn man sich eine Zeit lang, ein paar Jahre zumindest mit Anthroposophie intensiver beschäftigt hat, dann sind mit Sicherheit schon einige Imaginationen durchs Bewusstsein gehuscht. Und man hat es verschlafen. Man hat zwar vielleicht irgendwas gemerkt, aber hat nie darauf gekommen, dass das eine Imagination gewesen sein soll. Weil man es gar nicht als solche erkennt. Weil es also zu flüchtig einem erscheint. Und das ist genau aber, dass diese Imagination, das haben wir jetzt von einer anderen Seite dabei, das ist genau eben das, was ich auch nicht erinnern kann im normalen Sinne. Ich kann nur wieder hinkommen, dort dieselbe oder verwandte Imagination zu erleben. Aber die Imagination ist weg. Ich muss nur wieder den Ort finden. Dort ist sie, für alle Ewigkeiten ist sie dort. Und dort ist sie wieder zu finden. Aber da brauche ich dann meinen Stadtplan sozusagen oder meine Landkarte dazu, um wieder hinzufinden. Aber als solche ist sie durch für unser Bewusstsein. Also das ist nicht zu halten und prägt sich nicht also unserem normalen Gedächtnis ein. Das ist also ganz, das macht es so schwierig. Naja, gut. Ich würde sagen, damit lassen wir es heute wieder mal abrunden. Ja, sind wir wieder über die Begegnung mit dem Doppelgänger hinweggekommen. Das ist so das Vorbereitete. Der ziert sich. Der ziert sich jetzt seit ein paar Abenden schon. Der will nicht so recht.
Dann stärker kommen.
Ja, ich fürchte es auch.
Dankeschön.
Danke.